Ja, ich möchte euch heute ein bisschen was zu meinen Erfahrungen und Erlebnissen mit IPv6 erzählen. Ich beginne damit, was mich überhaupt zu dem Thema gebracht hat. Dann wiederhole ich noch mal kurz die wichtigsten Akronyme, die für das Verständnis des Vortrags wichtig sind, damit ihr nicht raten müsst. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie man rausbekommt, wie weit ist IPv6 denn heute im Internet verbreitet, wo klemmt es, und schließe dann damit mit so leichten Hinweisen, was kann man denn tun, um die verschiedenen Welten zusammenzubringen. Ich selbst verdiene mein Geld seit 2003 damit, dass ich Dinge mit IT tue, oder damals nannte man es noch EDV, Ende der Vernunft. Bin also bis heute nicht schlau geworden. Ja, und wenn man sich mit IPv6 beschäftigt, dann liegt dieser Spruch, das ist das Ende der Vernunft, auch wieder sehr nahe. Warum habe ich überhaupt angefangen, mich damit zu beschäftigen? Das IPv6-Protokoll ist schon weit über 10 Jahre veröffentlicht, nutzbar. Aber so richtig viele Leute haben noch nicht damit angefangen, sich damit zu beschäftigen. Erst Ende letzten Jahres habe ich wahrgenommen, immer mehr in meinem Bekanntenkreis fangen an, darüber zu sprechen und sich damit zu beschäftigen, weil die IPv4-Adressen, also die Adressen, die heute noch sehr viele Geräte haben, mittlerweile knapper werden und Geld kosten. Also während man, wenn man sich jetzt bei einem Hoster einen Server mietet, sei es ein physischer oder ein virtueller, bekommt man meistens noch die erste IPv4-Adresse gratis dazu. Möchte man eine zweite haben oder eine dritte, dann muss man häufig schon dafür bezahlen. Und bei der Recherche im Internet habe ich gesehen, häufig kosten die Adressen zwischen 2 und 5 € pro Monat. Und wenn man sagt, man möchte jetzt ein kleines Heimlabor damit betreiben und man braucht vielleicht eher 50 Adressen oder ein ganzes Netz, dann kann das schon ins Geld gehen. Zumindest wenn man das privat machen möchte und keinen Arbeitgeber hat, der einem so eine Laborumgebung finanziert. Auf der anderen Seite bekommt man bei vielen Anbietern ein ganzes IPv6-Netzsegment hinzu. Und in so einem Slash-64-Netz sind, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind auf jeden Fall ausreichend Adressen da drin vorhanden. Und da war meine ganz naive Idee: Mensch, wenn du jetzt unbegrenzte Möglichkeiten hast und Adressen, bis der Arzt kommt, probier das doch mal aus. Sehr zum Vergnügen meiner Kollegen, die immer, sobald es irgendein Problem gab, gleich in den Raum riefen: Mach IPv6 aus, dann geht es wieder. Davon lasse ich mich nicht so einfach abschütteln, denn es ist auf jeden Fall auch eine Chance, dazu zu lernen. Das ist das, was mich im Beruf und privat antreibt. Es gibt was Neues, man kann was lernen, es funktioniert noch nicht richtig, da muss ich mich mit beschäftigen. Und natürlich hilft mir das auch beruflich, wenn ich einen Kunden habe, der sagt: Na, Jörg, wir machen dieses Jahr vielleicht ein IPv6-Projekt, um das mal kennenzulernen. Hilft es natürlich, wenn ich dann auch so ein bisschen mitreden kann oder schon mal weiß, wo ich sagen kann: Pass auf, da liegen Steine auf der Straße, fall da vielleicht nicht unbedingt drüber. Wichtige Begriffe in der Netzwerkkommunikation sind, oder mal anders gefragt: Wer weiß nicht, was FQDNs sind und IP-Versionen? Keine Scheu, Hand hoch. Okay, dann erkläre ich das kurz. Der FQDN, den könnt ihr euch so vorstellen wie den Namen in einem Telefonbuch. Der ist in der Regel leicht zu merken und man kann ihn in einem Verzeichnis, das nennt man im Internet das DNS-System, nachschlagen. Aber mit dem Namen alleine kann man noch nichts anfangen. Also wenn jemand mir einen Brief schicken möchte und weiß, der Mann heißt Jörg Kastning, dann weiß die Post nicht, wo Jörg Kastning wohnt, kann mir das Paket nicht bringen. Sie brauchen dazu eine Adresse. Diese Adresse ist klassisch eine IPv4-Adresse. Das sind die etwas kürzeren Zahlen. Die sind noch ganz gut zu erkennen. Und man kann sich tatsächlich erstaunlich viele von ihnen auch noch merken, wenn man regelmäßig damit zu tun hat. Die Schwierigkeit ist nur, der Adressraum ist begrenzt. Von diesen IPv4-Adressen gibt es circa gerundet 4,3 Milliarden Adressen. Laut Wikipedia lebten im Jahr 2022 auf der Welt 7,8 Milliarden Menschen. Das bedeutet, wenn wir einfach nur mal annehmen, ein Drittel all dieser Menschen hat mindestens ein Smartphone, mindestens ein Tablet, einen Laptop und einen Rechner, dann wird das schon knapp. Dann reicht das für all die Geräte nicht aus. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, auch viele Geräte haben heute IP-Adressen, die wir damit vielleicht gar nicht in Verbindung bringen. Pfandrücknahmeautomaten in Supermärkten, die Kassen. Im Internet der Dinge haben jetzt sogar Kaffeemaschinen, Geschirrspüler und Waschmaschinen IP-Adressen. Und da hat man sich schon vor langer Zeit überlegt, ja, das funktioniert so nicht. Wir brauchen neue Adressen. Die sind länger, stellen einen größeren Adressraum bereit. Und damit wurde IPv6 eingeführt. Von IPv6 gibt es 340 Sextillionen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Adressen. Ich habe mal gelesen, man könnte jedem Quadratzentimeter Erdoberfläche damit eine IP-Adresse geben. Also Knappheit ist kein Problem mehr. Die einzige Schwierigkeit ist, das kann man sich jetzt nicht mehr so gut merken. Oder wenn jemand wirklich mehrere dieser Adressen rezitieren kann, hat er vielleicht andere Probleme und sollte das mal untersuchen lassen. Okay. Ja, im DNS, also dem Telefonbuch, gibt es verschiedene Arten von Einträgen. Diese drei, die ihr hier seht, sind dabei bei weitem nicht alle. Das ist nur eine kleine Auswahl. Es gibt den A-Record, der liefert die kürzeren IPv4-Adressen zurück. Es gibt den AAAA-Record, der liefert IPv6-Adressen zurück. Und CNAME ist ein Alias. Damit kann ich zum Beispiel sagen, ich könnte einen, würden mir die Linux-Tage das erlauben, diesen Hostname auch auf diesen hier verweisen lassen. In dem Beispiel wäre das dann quasi ein CNAME. Und jeder FQDN kann mehrere Records haben. Also auch das ist, wie man das hier in diesem Beispiel sieht, die Seite der Chemnitzer Linux-Tage und meine private Seite sind beide über beide IP-Protokolle erreichbar. Das nennt man dann Dual-Stack-Betrieb. Jetzt habe ich gedacht, naja, wenn meine Kollegen mich schon dissen und sagen, warum beschäftigst du dich mit so einem Quatsch, das macht doch sonst keiner, dachte ich mir, das wollen wir doch mal sehen, wie viele das sonst noch machen. Jetzt findet man, wenn man die Suchmaschine seines geringsten Misstrauens verwendet, da verschiedene Ergebnisse für. Hier ist mal so eine Grafik, die suggeriert, also sie suggeriert nicht, 45% der Suchanfragen, die bei Google eingehen, kommen von Clients, die das IPv6-Protokoll benutzen. Jetzt darf man das aber nicht damit verwechseln, dass 45% der Adressen im Internet IPv6-Adressen sind. Denn es soll ja durchaus Länder mit einem sehr großen Bevölkerungsanteil geben, die Google nicht benutzen und aber IPv6-Adressen haben. Das ist immer so mit Statistiken und schönen Graphen, dass man schon hinterfragen muss, was wurde da eigentlich gemessen und was wird dort eigentlich dargestellt. So ähnlich ist das bei einer zweiten Grafik, die ich gefunden habe, hier nicht ganz so gut zu erkennen. Von der Seite Internet Society, die zusammengetragen hat, naja, es gibt ja Traffic, der schlägt bei Google auf, bei Facebook, bei AppNic und bei Average. Was schlagen da denn für Adressen auf? Also man hat quasi das Feld der Anbieter, bei denen Traffic aufschlägt, ein wenig erweitert. Und auch die sagen, ja, bei uns der Anteil der IPv6-Adressen liegt so bei 48%. Auch da gilt natürlich, das deckt nicht das ganze Internet ab, aber man kann sich vielleicht schon zu der gewagten These hinreißen lassen, naja, vielleicht ist ja wirklich knapp die Hälfte des Internet-Traffics heute schon IPv6-Traffic. Und schaut man sich das Ranking nach Ländern an, fand ich ganz interessant, dass wir in Deutschland, die ja sonst noch so energisch an unseren Faxgeräten mithalten, festhalten, hier tatsächlich mal in den Top Ten mitspielen, zusammen mit Frankreich. Und man ansonsten aber viele europäische oder auch westliche Industrienationen hier gar nicht findet. Die Ursachen habe ich nicht tiefer erforscht. Ich könnte mir das damit erklären, dass halt viele IPv4-Adressblöcke in den USA oder in Nordamerika registriert sind, also dort zur Verfügung stehen und dort die Not einfach noch nicht so groß war, das neue IP-Protokoll einzuführen. Wohingegen in Indien, ich weiß jetzt gar nicht, ob die nur knapp bei über einer Milliarde Menschen leben, aber dort leben enorm viele Menschen. Sie konnten sich nicht rechtzeitig große IPv4-Adressbereiche sichern, als diese vergeben wurden, sodass dort die Anforderungen viel näher liegen, zu sagen, okay, warum sollen wir uns Adressblöcke für viel teuer Geld beschaffen? Wir können doch einfach dieses neue Protokoll nutzen und damit unsere Bevölkerung mit den technischen Geräten, die sie alle verwenden wollen, gut versorgen. Ich habe leider keine belastbaren Zahlen gefunden, aus denen ich so etwas herauslesen könnte, wie viele Menschen aus diesen Ländern benutzen denn jetzt Google oder benutzen die ganz andere Suchmaschinenanbieter. Darum ist es mir leider nicht gelungen, mal so eine Übersicht zusammenzustellen, wo man wirklich sagen kann, so, daraus kann man ableiten, aus folgenden Gründen werden dort so und so viele Prozentanteile der jeweiligen Protokolle benutzt. Aber es reicht erstmal aus, dass man mutig annehmen kann, naja, die Verteilung zwischen IPv4 und V6-Adressen im Internet scheint so halbe-halbe zu sein. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Doch ist es. Die können nämlich nicht miteinander kommunizieren. Das führt zu verschiedenen Problemen. Das fängt an mit, ihr habt einen privaten Internetanschluss und bekommt von eurem Provider eine IPv6-Adresse. Jetzt möchtet ihr eines der raren digitalen Behördenangebote nutzen und könnt aber die Seite eurer Gemeinde nicht aufrufen, weil die wird nur über IPv4 zur Verfügung gestellt. Oder ihr möchtet gerne Homeoffice machen, könnt euch aber von zu Hause nicht per VPN in das Firmennetzwerk eures Arbeitgebers einwählen, weil ihr habt halt nur eine IPv6-Adresse und die Firewall-Admins eurer Firma sagen, nee, IPv6 ist Teufelszeug, das machen wir nicht. Jetzt kann man natürlich versuchen, die großen deutschen Telekommunikationsprovider dazu zu bewegen, gebt mir doch eine IPv4-Adresse. Das machen die auch, dann sagen die, ist kein Problem, überweis uns monatlich einfach mehr Barren und ihr bekommt einen Anschluss, da habt ihr dann noch eine IPv4-Adresse. Andersrum ist das natürlich auch so, ein kleines Problem. Ich möchte jetzt Dienste bereitstellen im Internet und dafür mein riesiges IPv6-Netz benutzen. Ja, wenn aber die Hälfte meiner potenziellen User nur mit IPv4 unterwegs ist, können sie meine Dienste gar nicht erreichen. Also habe ich, etwas polemisch dargestellt, das halbe Internet von meinen Diensten ausgesperrt. Während ich bei meinen Hobbyprojekten, wo kein Business dranhängt, wo es nicht drauf ankommt, einfach ganz mutig vorangehe und sage, ja, mache ich halt Dual-Stack an. Bin ich über beide Protokolle erreichbar, wo ist das Problem? Sieht das in IT-Betrieben oder in Unternehmen, die ihr Geld nicht primär mit IT verdienen, aber IT dafür brauchen, häufig ganz anders aus. Mal in den Raum gefragt, wer von euch arbeitet denn in Unternehmen, wo Dual Stack durchgängig genutzt wird? Ja, eine Handvoll Hände gehen hoch. Wer arbeitet in Betrieben, wo IPv6 geleugnet oder dessen Anwendung disziplinarisch bestraft wird? Das sind deutlich mehr Hände, die nach oben gehen. Also ich weiß, dass das sehr unterschiedlich ist. Bei wem sind es die Netzwerker, die das nicht wollen? Ja, okay, ein paar wenig. Bei wem ist es die Servertruppe, die das nicht will? Okay, das sind weniger Hände. Das kenne ich auch andersrum. Also ich kenne auch Beispiele, wo das Netzwerkteam sagt, ja, mach doch an, funktioniert doch. Und andere Teams im Rechenzentrum sagen, nee, das lass mal bitte aus. Das ist das Neue, das kennen wir nicht und wir brauchen es ja auch nicht mit unbedingt, das kann nur Probleme machen. Also wir wissen an dieser Stelle, es kann Probleme machen, aber was kann man denn tun, um überhaupt erstmal rauszufinden, wo klemmt's denn? Also wo kann ich mit Problemen rechnen? Man kann zum Beispiel bei den Diensten, die man typischerweise über ein FQDN anspricht, prüfen, verfügt dieser Dienst über einen DNS-Record des jeweiligen IP-Protokolls. Ich habe im Internet dieses kleine Tool gefunden, Check AAAA, habe das geklont und ein bisschen angepasst. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe mir Listen mit Domainnamen erstellt und habe die dort einfach durchgepumpt, um mal zu gucken, wer unterstützt denn schon IPv6? Ich habe damit bei meinem eigenen Arbeitgeber angefangen und habe gesagt, gut, ich hau mal die ganzen Reddit-Domains durch das Tool und schaue mal, wo das auf die Bretter geht. Das ist bedauerlich. Also unsere Kunden, die nur mit IPv6 unterwegs sind, können Dienste, die wir zum Beispiel hinter unserer API hosten, im Moment nicht nutzen. Sie können noch nicht mal ihre Systeme beim Subscription Management registrieren. Und bei unseren Container Registries sieht es erstmal auch nicht so gut aus. Mein erster Gedanke war, wie kann das sein? Tatsächlich ist es so, wir haben gar nicht so viele Kunden, die mit IPv6 auf diese Dienste zugreifen wollen. Denn wie in jedem anderen Unternehmen ist das auch bei uns eine Ressourcenfrage. Und wenn es genug Kunden gibt, die das fordern und die das benötigen, dann werden wir das auch bereitstellen. Und im Moment ist es halt so, dass die Kunden oder die User, die mit IPv6 arbeiten, leider noch eine so kleine Gruppe darstellen, dass man sagt, ja, dafür lohnt sich der Aufwand nicht, den wir damit haben. Und es ist tatsächlich nicht einfach damit getan zu sagen, naja, dann aktivieren wir halt nach außen hin Dual-Stack, sagen hier Akamai Bescheid, komm, mach das an, lass laufen. Wir brauchen ja auch intern eine IPv6-Infrastruktur, um alle Services auch mit beiden IP-Protokollen testen zu können. Denn man mag sich denken, naja, die Adressen sehen ein bisschen hässlicher aus, aber ansonsten ist das doch IP, was soll denn da schiefgehen? Na, es kann schon mal schiefgehen, wenn man jetzt sagt, ich darf nicht mit allen meinen Clients ins Internet. Ich muss einen Proxy benutzen, sagt seinem CLI-Tool, wie zum Beispiel hier für den Subscription Manager, hör mal, bitte benutze folgenden Proxy mit einer IPv6-Adresse, um an das Subscription Management herangehen zu können. Und dieses CLI-Tool sagt, bums, kaputt, geht nicht. Das, was du da eingestellt hast, kenne ich nicht. Das ist mein Lieblingsbeispiel, weil das habe ich gemeldet, das ist im nächsten meiner Release gefixt. Da freue ich mich. Naja, also auch bei uns gibt es einige Seiten, die sind da noch nicht so gut, dachte ich mir, gut, aber es müssen sich nur genug Kunden finden, die das einfordern, dann werden wir das verbessern. Wie sieht es denn an anderer Stelle aus? Und da dachte ich mir, naja, manchmal braucht man ja Dienstleistungen vom Staat oder von seinen Landesbehörden. Und dann habe ich mir Listen erstellt mit allen Bundesministerien. Justiz, Agrar, Umwelt. Und habe dort abgefragt, wie viele von diesen Domains und Seiten unterstützen denn IPv6. Und man sieht, naja, Es ist ja schon fast ein Viertel. Dann habe ich ich komme aus Nordrhein-Westfalen, habe dort mal nachgeschaut und sehe, ja, auch dort hat man sich noch viel Raum für Verbesserungen gelassen. Ihr könnt, wenn ihr in mein GitHub-Repo guckt, da liegen auch die Dateien noch drin, da könnt ihr genau nachschauen, bei wem ich überall angeklopft habe. Eine positive Überraschung ist tatsächlich Sachsen. Ich habe hier nachgeguckt, weil ich gedacht habe, Chemnitz liegt in Sachsen, dann schau halt da mal nach, wie die Staatskanzleien hier erreichbar sind. Und da denke ich mir, ja, da können sich andere ruhig noch eine Scheibe von abschneiden. Dann habe ich weitergeguckt und mir die Mühe gemacht, mal rauszusuchen, unsere Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Da wird ja geforscht, da beschäftigt man sich mit neuen Dingen oder auch mit alten Dingen. Also egal, ob IPv6 jetzt für jemanden alt oder neu ist, es fällt mit in die Kategorie. Habe knappe 450 Domains gefunden und dachte mir, ja, da ist ja auch noch viel Luft nach oben. Und dann habe ich über Social-Media-Kanäle einfach mal rumgefragt, hey, wenn ihr lustige oder interessante Geschichten habt zum Thema IPv6, die ihr gerne erzählen möchtet, schickt mir die zu. Und dann kamen halt viele Beispiele, wie ich schon angesprochen habe, die sagten, naja, ich habe einen Internetanschluss mit der einen IP-Version, ich kann halt alle Seiten, die andere IP-Version nutzen, nicht verwenden. Und eine Möglichkeit umzuschalten, habe ich nicht. Jemand sagte, er betreibt seine Infrastruktur mit IPv6, möchte von überall, auch von seinem Mobile Device, darauf zugreifen können. Und wenn man im Ausland ist, muss er immer erst einen passenden Roaming-Anbieter suchen, der ihm halt eine IPv6-Adresse gibt. Sonst ist auch keine Verbindung nötig. Und er beschrieb mir auch noch, wenn du jetzt im Urlaub bist, am Strand liegst, dich eigentlich entspannen möchtest und es kommt jetzt ein Ticket rein, wo es heißt, du musst jetzt ganz dringend ein Support-Problem lösen, dann trägt es nicht erst zur wirklichen Entspannung bei, wenn man erst den richtigen Mobilfunkanbieter auswählen muss, um arbeiten zu können. Es gibt natürlich auch positive Beispiele, es gibt viel Raum zum Spielen, man kann was dazulernen. Es gibt durchaus eine steile Lernkurve. Vorher waren mir Begriffe wie NPT V6, das steht für Network Prefix Translation, waren mir auch noch nicht so geläufig. Also man muss neue Vokabeln lernen. Jemand sagte, ja, wir nutzen diese Network Prefix Translation. Und zwar aus dem Grund, damit wir, wenn unser Provider auf die Idee kommt, uns mal einen Adressblock mit einem anderen Prefix zuzuweisen, nicht intern alle Adressen umstellen müssen. Das ist quasi ein Verfahren, wo Sie mit sicherstellen, dass die Adressblöcke, die Sie in Ihrem Unternehmensnetzwerk nutzen, stabil bleiben, unabhängig davon, was Ihr Provider macht. Und die sagten, wir wollten mutig vorangehen. Wir haben IPv6 im Serverbereich, wir haben das in all unseren Client Netzen ausgerollt und dann konnte niemand mehr telefonieren. Dann haben sich der Anbieter der Videokonferenzlösung, den sie gebucht haben, und ihre Firewall-Teams 3 Wochen lang durchbeleidigt und sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Und dann haben sie wieder IPv4 in ihrem Client-Netz ausgerollt. Und wo ich sehr schmunzeln musste, jemand schrieb mir eine E-Mail, das Beste an IPv6 ist, dass ich an meine Hosts noch rankomme, wenn ich den IPv4-Stack verfuckelt habe. Das fand ich besonders so lustig, weil ich dachte, na, wenigstens denkt einer daran, dass man da noch andere Adressen hat, um die man sich kümmern muss. Denn ich kenne auch das Beispiel, da schützt man das Tor, wo IPv4 dran steht, mit Wassergraben, Zaun, Stacheldraht, Minenfeld. Und das Tor, wo IPv6 hinter ist, da hat man noch nicht mal das Türblatt eingehangen. Ich habe ja am Anfang erwähnt, ich werde von meinen Kollegen gedisst. 2 darf ich zitieren. möchte das nur einen kleinen Moment wirken lassen. Sie beschreiben damit etwas, was ich auch wahrnehme. Man könnte, denke ich, mit IPv6 viel mehr machen, aber es erfordert natürlich Aufwand und Zeit und viele scheuen das. Es ist erstaunlich, wie viel man sich einfallen lässt, um mit seinen IPv4-Adressen noch länger über die Zeit zu kommen, nur um sich mit dieser, ich sage selber immer noch mit diesem neuen Protokoll, also das ist ja schon lange nicht mehr neu, zu beschäftigen. Ja, und auch der Vergleich mit dem kommunalen Straßenbau, dem möchte ich mich auch anschließen. Es fühlt sich tatsächlich so an, also man kommt irgendwie voran, aber es rumpelt schon ganz schön bei den Schlaglöchern, die man dort nehmen muss. Jetzt möchte ich aber auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was kann man denn machen? Also welche Möglichkeiten hat man denn, um die beiden IP-Protokolle so miteinander zu verbinden, dass man Kommunikation herstellen kann. Und dabei bin ich auf Lösungen gestoßen, die sind tatsächlich schon viel länger im Markt oder im Internet als das IP-Protokoll selber. Das sind Proxy-Server. In vielen Unternehmen darf nicht jeder Client direkt aufs Internet zugreifen. Man muss durch Proxy-Server gehen. Das hat natürlich den Vorteil, wenn mein Proxy-Server ein Dual-Stack-Proxy ist, also Anfragen auf beiden Protokollversionen entgegennimmt, kann er für mich quasi übersetzen. Also wenn ich einen Client habe, der hat nur IPv6-Adressen, der weiß aber, wie er seinen Proxy-Server erreicht, dann kann der Proxy-Server die URL, die ich aufrufen möchte, in eine IPv4-Adresse auflösen. Und die Antwort übersetzt er dann zurück und spricht mit seinem Client. Ein Beispiel für Proxy-Server ist zum Beispiel der Squid. Ist freie Software, gibt es für fast alle Betriebssysteme, lässt sich relativ einfach einrichten und konfigurieren. Zusammen mit dem KeepAlive-D kann man auch zwei Squids so einrichten, dass man ein bisschen Ausfallsicherheit hat, denn in diesem Beispiel, wenn man sieht, ich habe nur eine Box, wenn die eine Box kaputt ist, dann ist es meistens auch egal, welche Protokollversion ich habe, dann findet gar keine Kommunikation mehr statt. Außer von den Geräten, wo die Anwender die Rechte haben und das wissen, wie kann ich den Proxy auch wieder rauskonfigurieren. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Heimlabor habe mit 3 Dutzend Servern, verschiedenen Diensten drauf, alles in IPv6 und ich möchte gerne, dass meine Nutzer, egal welche IP-Version sie haben, auf meine Dienste zugreifen können und ich möchte den Hosting-Providern nicht monatlich 50, 60 Euro überweisen, um mehr Adressen der einen Geschmacksrichtung zu bekommen, dann kann ich einen Dual-Stack-Reverse-Proxy benutzen. Da habe ich auch wieder eine Instanz, die über beide Adressen verfügt. Die Anfragen meiner Nutzer, egal von wo sie kommen, egal mit welchem Protokoll sie zu mir kommen, entgegennimmt. Diese Vermittlungsstelle, um nochmal einen Begriff aus dem Telefoniewesen zu verwenden, kennt die jeweiligen Durchwahlen, also meine Backend-Server, und kann die Anfragen weiterleiten. Und auch das ist ein Verfahren, das man, selbst wenn man nur eine IP-Protokollversion verwendet, häufig in Unternehmen schon findet. Mal heißt das Reverse Proxy Server, mal heißt es Load Balancer, aber es existiert häufig ein Gerät oder ein Dienst, der einfach Anfragen entgegennimmt und auf weitere Backend-Dienste verteilt. Und der Vorteil ist, ich benutze, mir reicht die eine IPv4-Adresse, die ich habe. Und damit kann ich quasi meine Umgebung für alle Nutzer erreichbar machen. Freie Software, die man dafür benutzen kann, sind zum Beispiel HA-Proxy oder Nginx. Beide für fast alle, zumindest alle mir bekannten Betriebssysteme verfügbar. Schon sehr lange verfügbar. Also die sind auch stabil, haben nicht mehr also keine Kinderkrankheiten mehr. Natürlich findet man auch da ab und zu noch mal einen Bug, aber das ist jetzt keine neue Raketentechnik. Jetzt kann man vielleicht denken, okay, jetzt hat der Jörg was über Proxys erzählt, es gibt freie Software, ich installiere also einfach so eine Box und dann ist schick, alle Probleme gelöst. Das ist nur fast richtig. Für mich stimmt das, weil, ja, ganz ehrlich, wenn ihr meinen Blog 3 Seiten nicht erreicht, ja, dann finde ich das zwar schade, aber ich verliere kein Geld, ich muss keine Angestellten damit bezahlen, die da nicht arbeiten können, ist wurscht. Im Unternehmensumfeld ist darauf zu achten, ein Proxy darf kein Single Point of Failure sein. Da rede ich jetzt gar nicht darum, dass die Zukunft des Unternehmens gefährdet ist, wenn der ausfällt. Aber der arme Admin, der den Proxy betreibt, kriegt tierisch Stress, wenn der ausfällt und 1000 User nicht mehr surfen können. Dann ist es besser, er schmeißt sein Telefon gleich weg, dass man ihn nicht mehr erreicht. Aber auch da gibt es Lösungen aus dem Bereich freier Software. KeepAlive.d ist ein einfacher Dienst, mit dem man Ausfallsicherheit zu Diensten hinzufügen kann. Und es gibt in dem Bereich natürlich jede Menge kommerzieller Angebote, denn mit Proxy-Servern kann man natürlich noch viel mehr machen. Ihr könnt dort, da können URL-Filterlisten hinterlegt werden, die sicherstellen, wir dürfen nur auf Sportseiten surfen, aber nicht auf Glücksspielseiten. Man kann dort mit in, manche schnüffeln dann mit im Traffic rum, um zu gucken, was machen ihre Anwender denn so tagsüber. Oder sie nehmen natürlich auch die Anfragen in der entgegenkommenden Richtung auseinander, um zu schauen, ist dort unerwünschter Code drin, den wir in unserem Netz nicht haben wollen. Man muss auch im Kopf behalten, wenn ich jetzt 2 IP-Protokolle in meinem Unternehmensnetzwerk habe und ich weiß grundsätzlich, wie die geroutet werden, ich kann nicht immer davon ausgehen, dass die Datenpakete immer den gleichen Pfad nehmen. Es ist zum Beispiel möglich, dass meine Anfragen per IPv4 über einen ganz anderen Router und eine ganz andere Firewall rausgehen und reinkommen, als das bei IPv6-Paketen der Fall ist. Das kann besonders dann herausfordernd werden, wenn man mit seinem Kollegen im Büro sitzt, Troubleshooting macht und sich fragt, wieso ist der Dienst für dich erreichbar und für mich nicht? Und an welcher Stelle haben wir denn hier vielleicht ein Problem? Dann gehe ich gleich mal auf Firewalls ein. Die Firewalls selber. Wer von euch administriert Firewalls? IPv4 only? IPv6 only? Oder beide? Habt ihr Lösungen im Einsatz, wo ihr sagt, ihr pflegt eine Policy, wo ihr Quelle und Ziel angebt und um die IP-Version kümmert sich das Produkt selbst? Oh, dann möchte ich mit dir nach dem Vortrag kurz reden. Ich selber kenne tatsächlich vermehrt nur Lösungen, wo man eine Policy für IPv4 pflegt und eine Policy für IPv6. Und wenn man die Pflege des Regelwerkes dort nicht automatisiert hat, sondern das tatsächlich noch per Hand macht in einer schicken Oberfläche, führt das immer zu solchen, ja, Schludrigkeitsfehlern. Ich habe vergessen, die Freischaltung für beide IP-Protokolle zu machen. Und selten redet man beim Troubleshooting als erstes über die Protokollversion. Da ist es meist so, ich kann folgenden Dienst nicht erreichen. Ich gucke in meine Policy, wieso, der Port ist doch offen, das muss gehen. Nee, tut's aber nicht. Ja, dann liegt das Problem an deinem Client, der Port ist ja offen. Irgendwann, wenn man seinen Kaffee getrunken hat und nochmal reinguckt, stellt man fest, ups. Dann macht man den Port in der Policy auf und dann schreibt man zurück, du, da gab es ein temporäres Problem, das haben wir jetzt abgestellt. Was ich in meinem Vortrag noch gar nicht betrachtet habe, ist, heute sind wir ja bestrebt, alle wichtigen Kommunikationsverbindungen mit SSL bzw. TLS zu schützen. Und dann machen sowas wie Proxys oder Load Balancer auch richtig Spaß. Man muss dann ja noch darüber sprechen, ja, das mit meinen IP-Protokollen, das kriege ich ganz einfach geregelt. Und dann beginnen diese Diskussionen, wie machen wir das denn mit unserem SSL? Terminieren wir das vorne am Load Balancer? Sprechen wir hinten im Backend unverschlüsselt? Leiten wir die Verbindung verschlüsselt direkt ins Backend durch? Dann können wir aber nicht mehr reingucken. Das macht das Troubleshooting bei Fehlern schwieriger. Oder terminieren wir es am Load Balancer und bauen dann auf der anderen Seite des Load Balancers zu unseren Client-Systemen wieder neue SSL-Verbindungen auf. Und überhaupt, wer kümmert sich um die ganzen Zertifikate und dass die alle nicht ablaufen? Ist kein neues Problem, das existiert auch, wenn ihr nur eine IP-Version im Kopf habt. Das muss man halt immer mitdenken. Und unter dem Stichwort, darf es noch ein Proxy sein? So ein Squid und ein HA-Proxy, die sind wirklich leicht aufzusetzen. Dann sitzt man dort mit seiner IT-Truppe, mit dem DevOps-Team, das aus allen Fachrichtungen, Server, Storage, Netzwerk, Firewall, Security zusammenkommt und sagt, ja, wir brauchen da jetzt mal schnell eine Lösung. Wir können hier nicht erst ein halbes Jahr lang evaluieren. Ja, dann lass uns da doch ein Proxy hinstellen. Dann ist das Problem gelöst. Und dann steht da der eine Proxy und hat das Problem gelöst. Und dann kommt ein Kollege aus der Fakultät oder aus einer anderen Abteilung und sagt, ja, ich habe da so ein Kommunikationsproblem. Ja, ist nicht schlimm. Hier, du kannst meinen Proxy benutzen. Aber er bittet, erzählt es nicht weiter. Der ist so semi-offiziell installiert. Zwei Tage später sind da 2000 User drauf. Und natürlich steht der Proxy in keinem Service-Katalog. Und ist nirgendwo mit einer SLA announced. Aber er wird benutzt. Und dann ist er kaputt. Und dann klingeln überall die Telefone. Und dann nützt es dem Service Desk überhaupt nichts, wenn er sagen kann, ja, hör mal, das ist doch überhaupt kein Service von uns. Wieso rufst du die hier an? Dann heißt es, es ist super wichtig. Es geht um die Zukunft des Unternehmens. Das hat zwei Tage funktioniert. Warum ist es jetzt kaputt? Also auch da, wenn ihr das als Lösung im Hinterkopf behaltet und vorschlagt, seid bitte vorsichtig, achtet darauf, das sind Dinge, die grundsätzlich immer zu bedenken sind. Wenn ihr euch dazu ein bisschen selber noch belesen wollt, also ich werde mich dieses Jahr noch länger damit beschäftigen, die Slides sind über die Seite der Chemnitzer Linux-Tage abrufbar. Die sind verlinkt, das könnt ihr anklicken, dann landet ihr direkt in meinem Blog und dann könnt ihr gerne nochmal nachlesen, was ich dazu schreibe. Da sind die Informationen auch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Und damit herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Ende der Folien erreicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten und interessiert. Dankeschön, dass ihr so zahlreich hier wart.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Das muss man ganz nah an den Mund nehmen, dann hört man auch was.
Hi, erstmal danke für den Vortrag, war sehr gut. Erstens, das ist nur eine Anmerkung, der Kollege hier hat gerade ein Typo entdeckt. Auf der Folie, wo du die ganzen Red Hat Domains gezeigt hast, steht unten Subscripiton statt Subscription. Das möchtest du vielleicht noch ändern. Dann habe ich zwei Fragen, und zwar einmal, du hast immer als Beispiele gewählt, dass quasi intern IPv6 benutzt wird und von extern IPv4 kommt. Warum hast du das gewählt und ist das so realistisch? Und zweitens, perspektivisch, was würdest du sagen, wann verschwindet IPv4 oder verschwindet IPv4 überhaupt? Gibt es da irgendwie einen Trend?
Ja. Okay. Danke für den Hinweis auf den Typo, den werde ich noch ausbessern. Warum habe ich häufig Beispiele gewählt, wo man von IPv4 auf ein Netz zugreift, in dem IPv6 genutzt wird? Das ist purer Zufall. Also ihr könnt das umdrehen, das gilt dann in gleicher Weise. Also es kommt mir in den Beispielen immer darauf an, welche Möglichkeiten habe ich, um die verschiedenen Protokollversionen miteinander zu verbinden. Es gibt immer Beispiele, wo auf jeder Seite entweder das eine oder das andere Protokoll gesprochen wird. Was die Prognose in die Zukunft angeht, meine Glaskugel habe ich nicht mit. Also ich bin jetzt 42, ich glaube, dass ich auf jeden Fall im Ruhestand bin, bevor IPv4 verschwunden ist. Das ist aber nur geraten. Ich weiß es nicht. Ich sehe aber nirgendwo riesige Bestrebungen, wo man sagt, wir müssen jetzt mal uns alle zusammentun und mal einen großen Wurf versuchen, um das eine Protokoll loszuwerden. Oder es ist wie Faxgeräte. Die gibt's auch immer noch. Hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, einmal.
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Du hattest erwähnt, dass jetzt sehr oft Services, und das habe ich auch so gesehen, eine /64 IPv6 mitliefern. Ist das nicht genauso problematisch, weil wir halt jetzt sehr exzessiv damit umgehen? Das /64, das 2.64, das sind unglaublich viele Adressen, die wir einfach zu jedem V-Server mitgeben.
Na, also die Frage war, ist es jetzt nicht problematisch, dass wir jetzt plötzlich so unglaublich viele Adressen haben? Ich würde behaupten, die pure Anzahl der Adressen macht mir keine Probleme. Das stört mich nicht, ob das jetzt 4 sind, also ob mein System 4 Adressen hat oder 4000 Adressen hat. Ich muss halt einfach nur lernen, damit umzugehen. Was mir Schwierigkeiten bereitet, ist zu erkennen, um was für eine Art Adresse handelt es sich. Also erstmal, das habe ich im Vortrag nicht erwähnt, gibt es ja den Unterschied zwischen Link-Local-Adressen, die quasi nur an dem Link funktionieren, an dem mein Host angeschlossen ist. Dann gibt es Link-Global-Adressen, mit denen ich halt global im Netzwerk kommunizieren kann. Und von denen gibt es wiederum welche, die bleiben immer gleich. Das sind so, wie man sich das vorstellt, statische Adressen. Und dann gibt es Adressen, die nach einer gewissen Zeit neu durchgewürfelt werden. Das soll dem Datenschutz dienen, damit ich einen Client oder einen Server, das bezieht sich eher auf Clients, nicht anhand seiner Adresse eindeutig identifizieren kann. Wenn ich jetzt allerdings eine Netzwerkumgebung troubleshooten soll, wo Clients drinne sind, die regelmäßig ihre Adressen ändern, dann macht es das natürlich schwieriger. Also das ist ein neues Protokoll, das bringt schon einige Besonderheiten mit sich, aber generell, hätte ich gesagt, macht das die Anzahl der Probleme jetzt nicht viel größer.
Wie ist das denn technisch möglich, die SSL-Verschlüsselung auf IPv6 zu machen? Gibt es da Provider, die das anbieten? Weil bisher habe ich bisher nur mit IPv4 SSL-Protokoll zu tun gehabt.
Okay, also die Frage war, ob es Provider gibt, die SSL auf IPv6-Adressen anbieten. Die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also bei mir ist es so, ich benutze für meine privaten Domains Let's Encrypt. Und da ich meine Systeme alle im Dual-Stack-Betrieb habe, kann ich jetzt aus dem Stand noch nicht mal hundertprozentig sagen, über welche Protokollversion dort die Beantragung, die Aushandlung erfolgt.
Ich mache gerade halt meine Ausbildung und da hätte ich halt die Frage, beziehungsweise IP, wir steigen halt bald um auf IPv6 im Unternehmen. Und da halt gab es halt die Theorie, ob wir das nicht so machen könnten. Also ich meinte so, dass man IP-Adressen in Namen übersetzt. Das heißt, IP-Adressen werden automatisch durch den S und halt hier einen Rechner zugewiesen. Und das, der Router, oder NPS.
Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Das kommt bei mir nicht vollständig an.
Es wird dann halt in Namen übersetzt, ob das möglich ist, halt, dass die Rechner eher statt IPs Namen haben, also im System, ob das so wäre.
Ja, dafür ist ja das DNS-System da. Also dort trägst du quasi die Namen deiner Rechner ein. Wenn du ein großes Netz hast, kannst du dir ein Namensschema überlegen, um solche Namen automatisiert generieren zu lassen. Und darüber kannst du dann die jeweiligen Adressen auflösen. Also das existiert ja schon lange, dass man sich die Zahlenfolgen nicht merken muss.
Oh, eigentlich war das nur mein Ende.
Ich hätte mal noch eine Frage. Ist es nur durch Proxys lösbar oder lösen auch Router das Problem der Verbindung IPv4 oder V6?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Weil es immer darauf ankommt, welche Funktionen ein Gerät implementiert. Also diese Proxy-Funktion, die steckt auch in vielen Produkten, die Load Balancer heißt. Und die ist auch in vielen Produkten erhältlich, die Router heißt. In der reinen Lehre vermittelt ein Router zwischen unterschiedlichen Adressräumen innerhalb der gleichen Protokollfamilie. Aber wenn man jetzt quasi ein Produkt kauft, das neben einer Routing-Funktion auch noch Funktionen wie Adressübersetzung zur Verfügung stellt, dann mag es das auch in einem Produkt geben.
Ja, danke nochmal für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu Dual-Stack und DNS in der Richtung. Und zwar, wenn man Dual-Stack dann fahren möchte und DNS natürlich für IPv4 hat und die Adressen da schon alle hat, gibt es irgendwie ein Tool, das automatisiert IPv6-Adressen, die irgendwie korrespondieren zu den IPv4-Adressen, erstellen kann, sodass man das vereinfachen kann für eine größere Rechnerzahl?
Ja, also es gibt ein Tool. Ich persönlich kenne jetzt keins, aber ich weiß, dass das viele benutzen. Ihr habt ja auf einer der ersten Folien gesehen, dass ich die IPv4-Adresse von chemnitzerlinuxtage.de auch in der IPv6-Adresse wiederfindet. Und das ist mir schon häufiger begegnet, dass Organisationen sagen, ja, wir machen das so, wir bauen unsere IPv4-Adressen in die IPv6-Adresse mit ein. Dann haben wir dort eine bessere Zuordnung. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich kriege dabei immer so ein bisschen einen Knoten im Kopf, weil ich diesen Gedankengang schwierig finde. Ich habe jetzt die IPv6-Adresse, die mir einen Hinweis auf die IPv4-Adresse liefert, damit ich über die rauskriege, um welchen Rechner oder Host ich rede. Ich denke mir dann immer, ja, aber ich habe doch die direkte Zuordnung zum Namen. Dann ist mir das wurscht, wenn die völlig anders aussieht. Beantwortet das die Frage? Ja, also der Kommentar war, wenn man Listen erstellen muss, dann ist es praktisch, wenn man einen gewissen Bezug hat. Ich hätte jetzt gefragt, warum muss man Listen erstellen, aber das können wir vielleicht im Nachgang nochmal ausdiskutieren.
Okay, jetzt bin ich wohl dran. Wie sieht denn das Thema im Heimnetz aus, gerade in Bezug auf Haushaltsgeräte oder Security-Camps oder solche Sachen und im Fernzugriff darauf?
Ja, das hängt stark davon ab, was man für einen Internetprovider hat und was man zu Hause für ein Endgerät hat. Also Beispiele, wenn man im Internet danach sucht, findet man viele Forenbeiträge, die beschreiben, ja, ich kann bei meinem Provider anrufen, dann mache ich mit dem Prefix Delegation, der teilt mir also quasi einen IPv6-Netzbereich zu, den ich intern weiterverteilen kann. Habe ich als Beispiel eine Fritzbox, die ich selber konfigurieren und steuern kann, hat man damit quasi schon alles in der Hand, um das zu Hause machen zu können. Es gibt allerdings auch viele Internetanbieter, die sagen, du kriegst von uns irgendeine Form von kastrierten Router als Netzabschluss und friss oder stirb. Und dann ist es schwierig. Was man immer machen kann, ist zu sagen, man stellt hinter das Gerät seines Internetproviders einen eigenen Router und macht damit in seinem Heimnetzwerk IPv4 und IPv6. Das Einzige, was man dann hat, ist, dass man sich bewusst machen muss, man hat quasi dann zwischen dem Endgerät seines Internetproviders und seinem eigenen Router so eine Art Koppelnetz. Das bringt wieder viele andere Dinge mit sich, die man beachten muss, und es ist dann vielleicht nicht mehr so einfach, von zu Hause das Internet zu benutzen, ich sage mal, wie die Familienmitglieder das gewohnt sind. Als Techie findet man das ja vielleicht toll, wenn da ein Problem ist, dann hat man wieder die Chance, etwas zu lernen. Wenn aber in dem Haus noch Menschen wohnen, die einfach nur das Internet benutzen wollen und es geht wieder nicht, weil der olle Nerd es wieder verfuckelt hat, dann hat man auch zu Hause noch Stress.
Also etwas, was mir auch mal aufgefallen war, mein DNS-Anbieter, also quasi ein Domain-Registrar aus Berlin-Charlottenburg mit 4 Buchstaben, bei dem ist die API für das Senden von, also oder für das Eintragen der DNS-V6-Adresse auch nur über V4 erreichbar. Das heißt, bin ich über Dual-Stack erreichbar, kann ich meine V4 und V6-Adresse hinterlegen, habe ich nur AV6, kann ich meine Adresse nicht hinterlegen.
Ja, das fällt ja mit in die Kategorie, wie ich am Anfang auch schon hatte. Man hat einen Anbieter für irgendeinen Service, der aber nur das eine Protokoll unterstützt. Auch da hätte ich gesagt, schreib deinen Anbieter an. Ja, also das Problem ist halt immer, man bekommt selten direkt Feedback. Das ist häufig wie so ein schwarzes Loch, wo man seine Eingabe reinwirft. In der Regel ist es immer so, man muss warten, bis sich genügend Kunden beschwert haben. Was hilft ist, wie viel bezahlt ein Kunde für diesen Service? Weil wenn es ans Geld geht, Geld ist nun mal doch ein hoher Motivationsfaktor, um Aufwand zu stemmen, um etwas zu ändern.
Okay, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.